New Energy from Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinung zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg.
Schulstreik. Ein geflügeltes Wort. Greta Thunberg hat vor ungefähr anderthalb Jahren damit begonnen, sehr erfolgreich in Schweden gestartet, dann in die Welt getragen. Worum geht's beim Schulstreik? Um den Klimawandel. Fridays for Future, ganz berühmt in Schweden gestartet, auch in Hamburg natürlich ein Thema geworden. Wir haben eine Hamburger Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist. Ich denke, Frau Neubauer ist wahrscheinlich die bekannteste Figur hier aus unseren Hamburger Reihen. Wir freuen uns sehr, dass wir für die zweite Podcast-Folge unserer neuen Reihe New Energy from Hamburg Florian König gewonnen haben. Er ist hier in Hamburg für Fridays for Future aktiv, studiert im normalen Leben Physik an der Universität Hamburg im Master. Seine lokale Herkunft ist das Ruhrgebiet, raus aus der Kohle, rein in die Klimaforschung nach Hamburg. Herr König, wir freuen uns, dass Sie da sind, uns Rede und Antwort stehen und wir starten jetzt mit dem Interview. Genau, ich habe schon erwähnt, Fridays for Future, auch in Hamburg eine wichtige Größe für den Klimabereich. Was sind Ihre aktuellen Projekte? Woran arbeiten Sie gerade?
Vielen lieben Dank natürlich zunächst mal für die Einladung. Ja, wir sind als eine von vielen bundesweiten Ortsgruppen hier in Hamburg natürlich personell relativ gut aufgestellt, weil Hamburg eine der größeren Ortsgruppen ist. Und dementsprechend treffen wir uns auch nach wie vor, natürlich digital, wöchentlich, um quasi so zum einen die aktuelle Lage zu besprechen und aktuelle Aktionen zu planen. In letzter Zeit und jetzt auch natürlich in den nächsten Wochen werden das erstmal keine oder nur sehr wenige größere Aktionen sein, die sowohl den November über, als wir uns ja quasi im Lockdown Light befunden haben, als auch jetzt für die nächste Zeit, haben wir uns eben auch gemeinsam entschlossen, dass wir keine Aktionen machen, zu denen wir öffentlich groß aufrufen, um eben ja, der aktuellen Lage angemessen kein Infektionsrisiko zu schüren, beziehungsweise eigentlich ja vor allem auch ja, symbolisch und solidarisch sich zu zeigen mit den Betroffenen aktuell. Zuletzt hatten wir noch eine kleinere Aktion, aber zu einem sehr wichtigen Anlass, nämlich in der vergangenen Woche hat sich das Pariser Klimaabkommen zum 5-jährigen gejährt. Kleines Jubiläum, natürlich nicht sonderlich viel zu feiern, weil wir auf 5 Jahre eben auch zurückblicken, in denen seitdem relativ wenig passiert ist. Und wir jetzt aber eben quasi nochmal die Zeit nutzen wollten, um eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass die nächsten 5 Jahre dann dementsprechend die Jahre des Handelns sein müssen. Und natürlich auch besonders aus der deutschen Perspektive die nächsten 5 Jahre sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt quasi das nächste Jahr Wahlkampf vor uns und dann eben 4 Jahre Legislatur im Bund, die nicht mehr und nicht weniger als darüber entscheiden, wie und ob Deutschland das irgendwie ernst meint mit dem Klimaschutz und es schafft, das Pariser Abkommen einzuhalten. Dazu hatten wir letzte Woche auch in Hamburg, aber auch bundesweit und international viele Aktionen, die ja in den Abendstunden quasi mit Lichtinstallationen und so weiter stattgefunden haben. Daneben arbeiten wir natürlich momentan auch viel an unseren internen Strukturen, an Strategien fürs kommende Jahr und schauen, wie wir uns quasi auch der Zeit angemessen eben aufstellen können.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sicherlich eine besondere Herausforderung mit Corona. Wir alle erinnern uns an die sehr, sehr großen Demonstrationen, auch hier in Hamburg. Wir sind auch als Cluster, ich glaube, sogar 2-mal mitgelaufen. Da waren ja, ich weiß nicht wie viele, 50.000 Menschen oder so auf den Straßen. Das ist natürlich in diesem Jahr so gar nicht möglich gewesen. Wie begegnet ihr dieser Herausforderung? Kann man Klimawandel im Netz genauso gut bekämpfen wie auf der Straße? Oder fehlt euch ein bisschen was? Ganz neugierig gefragt.
Ja, also es fehlt natürlich ein ganz, ganz drastisches und wichtiges Element. Also so ein bisschen natürlich unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben es im Jahr 2019 geschafft, quasi aus einer kleinen Bewegung von SchülerInnen, beziehungsweise natürlich gestartet, wie wir es ja auch schon eingangs gehört haben, von irgendwie einem Mädchen, das sich in Stockholm einfach vors Parlament gesetzt hat, weil die Regierung da zu wenig tut, haben wir es geschafft, eben zu einer global agierenden Bewegung zu werden, deren Alleinstellungsmerkmal ist vor vor allem auch ist, Millionen von Leuten auf die Straße zu bekommen. In Deutschland waren wir am 20. September 2019 über 1,4 Millionen Leute, die eben gemeinsam dafür demonstriert und protestiert haben, dass die Bundesregierung zu wenig in Sachen Klimaschutz tut. Und da ist natürlich eine Corona-Pandemie etwas, was da massiv reingrätscht und uns das erstmal nimmt. Damit mussten wir natürlich auch erstmal lernen, umzugehen. Gleichzeitig war es aber für uns auch erstmal was sehr Natürliches, quasi uns weiter in den digitalen Raum zu verlagern. Also wir haben bereits im März dieses Jahres die Demonstrationen, die da auch geplant waren, dann abgesagt, eben in der Voraussicht, dass es die Lage nicht erlaubt, und haben dann eben angefangen, Netzstreiks fürs Klima zu organisieren, also jede Woche Freitag quasi ein Bild zu posten oder dann gemeinsame Aktionen auch online zu bestreiten. Am Ende erreicht man damit aber natürlich sehr, sehr viel weniger Leute, als man das irgendwie auf der Straße tun kann. Gewissermaßen geht man da quasi nur so in die eigene Bubble rein. Und deshalb haben wir es natürlich auch, sobald die Lage es wieder erlaubte, im Sommer versucht, den Protest auf die Straße zu bringen. Das ist am Ende ja natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Element für eine Demokratie, da wirklich demonstrieren zu können und den Finger in die Wunde legen zu können. Dann so gegen Spätsommer hat sich in vielen deutschen Städten dann haben sich Klimacamps gegründet, oder wir haben die errichtet, in Hamburg hier auch zum einjährigen Jubiläum, in Anführungsstrichen auch wieder natürlich unserer Forderung, haben wir dann ein 24/7-Protestcamp in der Innenstadt errichtet, das steht bis heute noch, wo wir dann eben auch Corona-konform durchgehend demonstrieren, um die Politik daran zu appellieren, dass wir eben so lange streiken, bis endlich gehandelt wird. Wir haben uns darüber dann auch nochmal intensiv mit der Politik in Verbindung gesetzt, also haben da Gespräche ins Rollen bringen können. Und am Ende waren diese Klimacamps natürlich auch ein super Anlaufpunkt, oder sind es immer noch, für unsere Aktivistinnen selbst, aber auch für alle Interessierten, die dann so durch die Stadt laufen. Und jetzt gerade, also der Gipfel war dann natürlich nochmal im September der Großstreik, wo wir auch gezeigt haben, dass es Corona-konform möglich ist, in großen Mengen zu streiken. Wir haben gesehen, dass sich da sehr, sehr verantwortungsvoll an das Maskengebot und an Abstandsregeln gehalten wurde. In Hamburg waren wir da mit 16.000 Leuten auf der Straße, nachdem natürlich die Demonstrationsberichterstattung in den Wochen davor auch eher von Verschwörungsideologen geprägt war, haben wir gezeigt, dass es eben auch anders geht.
Ja, fand ich sehr bewundernswert, weil hast du ja eben selber schon erwähnt, Demonstrationen sind in diesem Jahr eher in Verruf geraten durch Verschwörungstheoretiker, was natürlich für eine Demokratie äußerst problematisch ist, weil Demonstrationen ja zu unserer Lebensform dazugehören. Also insofern Glückwunsch für eure so gute und besonnene Umsetzung. Du hast dieses Camp in Hamburg erwähnt. Wo genau ist das und was kann man da sehen?
Das befindet sich am Speersort. Das ist tatsächlich direkt in der Innenstadt, also parallel zur Mönckebergstraße, wenn man so will, an der Jakobikirche, an so einem kleinen grünen Fleck. Da kann man zum einen, also sieht man quasi unsere Forderungen dargestellt. Also wir haben ganz viele Paletten quasi bemalt und Banner und so weiter, um nach außen hin eben sichtbar zu machen, was es da ist und was man da findet. Wir haben über die Sommermonate da sehr regelmäßig quasi auch dann Veranstaltungen durchgeführt, haben also irgendwie Informationsabende gemacht, haben Diskussionen dort geleitet, konnten quasi auch unsere internen Pläne dort abhalten, damit auch zeigen, dass es eben jederzeit möglich ist, dazu zu stoßen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Also wir sind keine geschlossene Gruppe, sondern leben davon, dass wir quasi durchgehend auch neuen Austausch haben und neue Leute dazukommen, und wir sind durchgehend offen dafür, dass man sich uns anschließt, nicht nur uns selber, Fridays for Future, sondern auch den ganzen anderen For Future-Gruppierungen, die es inzwischen gibt. Das alles findet man dann quasi da, also man findet vor allem Ansprechpersonen, mit denen man reden und diskutieren kann, und man findet auch quasi die gelebte Utopie, also ein Protest. Wir zeigen da vor Ort quasi, wie wir uns irgendwie auch Gesellschaft vorstellen können, leben da irgendwie solidarisch miteinander und versuchen natürlich auch so einfach ein unübergehbares Element irgendwie im Stadtbild zu sein.
Ja, das finde ich eine sehr spannende Idee. Und der Speersort ist ja auch mitten im Herzen unserer Stadt, quasi die Keimzelle, soweit ich das weiß, in der Altstadt. Hat Hamburg denn deiner Meinung nach ein besonderes Gewicht in der bundesdeutschen Fridays for Future Bewegung? Immerhin war Greta Thunberg ja schon zweimal hier auf Demonstrationen und Luisa Neubauer ist ja auch recht prominent und bekannt geworden. Oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das einfach gleichgewichtig verteilt zwischen den verschiedenen Städten in Deutschland?
Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Städten. Also alle Ortsgruppen können auch quasi erstmal machen, was sie wollen. Also es gibt keine übergeordnete große Struktur, die irgendwie hierarchisch was vorgibt. Also wir sind ja eine basisdemokratische Bewegung. Das heißt, überall kann man quasi Ortsgruppen gründen und sich zugehörig erklären und dann mitmischen. Es gibt natürlich eine Vernetzung auf Bundesebene, aber die hat eben quasi keine Befugnis, was vorzudiktieren. Und am Ende kann man es wahrscheinlich so ein bisschen anhand der Stadtgröße clustern, denke ich. Also es sind natürlich schon die größeren Städte Deutschlands, die irgendwie auch sehr, sehr viele aktive Leute haben. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie mehr Stimmgewicht hätten. Dann gibt es eben auch Bundesarbeitsgruppen, in denen Leute zusammenkommen können. Die müssen aber gar nicht unbedingt aus Ortsgruppen kommen, erst recht nicht aus größeren. Das heißt, da kann sich auch jeder und jede einbringen.
Ja, den Eindruck hat man auf jeden Fall, wenn man auf eure Website geht. Da ist eine beeindruckende Liste von Standorten und Untergruppen. Das habe ich wahrgenommen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf unsere Hansestadt Hamburg. Wir sind das Cluster erneuerbare Energien, wie du weißt. Also wir kümmern uns sozusagen hauptamtlich um Klimaschutz und erneuerbare Energien. Jetzt mal von außen betrachtet, was würdest du sagen, wie ist Hamburg aufgestellt im Kampf gegen den Klimawandel? Ganz okay oder ist da noch sehr viel Luft nach oben?
Ja, wahrscheinlich ganz okay mit ganz viel Luft nach oben. Also Hamburg hat natürlich als sehr quasi strukturstarkes Bundesland und als Stadt eben sehr, sehr gute Voraussetzungen, eben auch voranzugehen im Klimaschutz und gewissermaßen damit natürlich aber auch eine Verantwortung. Also gerade wenn man sich jetzt irgendwie die Energieversorgung anschaut, dann ist es eben in strukturschwächeren Regionen, wie beispielsweise in der Lausitz, eben viel schwieriger, da einen Wandel zu gestalten, als es in einer Region wie Hamburg wäre. Wir haben jetzt natürlich auch gerade die Abschaltung Moorburgs für das kommende Jahr hier als Meldung, die einerseits irgendwie zu begrüßen ist, andererseits aber auch natürlich mit einem mulmigen Gefühl einen zurücklässt, dass quasi die großen Energiekonzerne da jetzt anfangen, ihre Kraftwerke zu verschleudern, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren und aber trotzdem quasi wir Gesetzgebungen haben, die es eben die nächsten 18 Jahre noch vortreibt, dass wir Kohle verbrennen, auch wenn wir ganz klar wissen, dass das beispielsweise nicht mit den Klimazielen vereinbar ist. Da hat Hamburg auf jeden Fall eine große Verantwortung, voranzugehen, zu zeigen, dass vor allem auch Klimaschutz und soziale Fragen nicht gegeneinander ausgespielt werden können und dürfen, sondern es eben möglich ist, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, sowohl auf Landesebene als aber auch sich eben im Bund dafür einzusetzen, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Das ist das Einzige am Ende, was wir fordern.
Mhm. Ja, es ist eine schlichte Forderung, aber glaube ich eine sehr herausfordernde, wie es scheint, weil sonst würde es ja seit den 5 Jahren etwas mehr vorangehen. Es gibt ja hier in Hamburg das Exzellenzcluster für Klimaforschung, das ist dir wahrscheinlich bekannt, an der Uni Hamburg mit sehr vielen anderen Partnern. Soweit ich weiß, gibt es da auch ein paar Scientists for Future, gibt es da Verbindungen, arbeitet ihr ein bisschen zusammen?
Ja, jetzt keinem formellen, aber einem sehr regelmäßigen Austausch trotzdem. Ich studiere auch selbst an der Uni Hamburg und beschäftige mich da auch tatsächlich gerade sehr viel damit, wie man die Universität selber eben auch der Klimakrise angemessen aufstellen kann. Also das meint natürlich auch, dass so ein Koloss wie die Uni Hamburg mit über 40.000 Studierenden und 6.000, 7.000 Mitarbeitenden klimaneutral wird. Klingt auch erstmal quasi nach Ja, doch, also eigentlich klingt es nach einer sehr großen Aufgabe und es ist sie auch.
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja wirklich ein Schlachtschiff. Ich kenne die Uni Hamburg gut, ich habe da selbst studiert. Wie könnte die klimaneutral werden?
Die Uni Hamburg bezieht ja beispielsweise schon Ökostrom seit einigen Jahren, hat aber als eines der größten Probleme natürlich irgendwie den Wärmebezug, der nach wie vor eben aus Tiefstack und Wedel durch Kohlekraftwerke erzeugt wird. Und vor allem natürlich auch das Problem, dass der Gebäudebestand sehr, sehr alt zum Teil ist. Also wir haben irgendwie Neubauten bis hin zu Gebäuden, die eben 200 Jahre alt sind und unter Denkmalschutz stehen. Das sind irgendwie dann auch große bürokratische Herausforderungen, die man da meistern muss. Gerade stößt die Universität pro Studierenden eine Tonne CO2-Äquivalente pro Jahr aus. Also das, wenn man da auch quasi über individuelle Verantwortung nochmal reden möchte, wenn ich jetzt versuche, meinen CO2-Fußabdruck runterzubringen, dann habe ich alleine da eine Tonne CO2-Äquivalente, die quasi nur durch meine Teilhabe an der Uni, jetzt im Digitalsemester witzigerweise, ist das ja dann doch sehr wenig.
Ja, das ist interessant, wobei ich mich eben auch gefragt habe, Digitalsemester, da kann der Ausstoß ja nicht so hoch gewesen sein, aber klar, ist natürlich auch ein Ausnahmetatbestand. Da sind wir wieder beim Thema Corona, wir hatten es ja anfänglich auch schon die Herausforderung durch die Pandemie für euch als Bewegung. Hast du allgemein den Eindruck, dass das Thema Klimaschutz doch ein wenig ins Hintertreffen geraten ist in den Medien, in der Öffentlichkeit durch diese Corona-Pandemie?
Es ist ja zunächst erstmal nicht überraschend quasi, dass die Aufmerksamkeitsökonomie, spricht man glaube ich allgemein von, es irgendwie nicht zulässt, dass da zwei große Krisen gleichzeitig behandelt werden. Und dann ist es natürlich jetzt erstmal verständlich, dass die Krise, die Leute hier im Land ja viel akuter, also sowohl zeitlich als auch räumlich eben quasi viel akuter betrifft, dass die irgendwie erstmal in den Vordergrund rückt. Und wir wissen eben ganz genau, dass wir uns das in der Klimakrise nicht erlauben können. Also dass wir da die Anzeichen eigentlich ja jetzt schon massiv sehen. Also wir hatten auch, wir haben dieses Jahr 2020 ist nach wie vor Anwärter darauf, das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung zu werden. Das ist sehr, sehr sicher unter den drei heißesten Jahren. Wir haben die massivsten Waldbrände gesehen, die wir je beobachten konnten in den USA, von der Nordgrenze Kanadas bis runter quasi an die mexikanische Grenze, durchgehend Waldbrände. Und die Anzeichen sind ganz, ganz klar. Und trotzdem wird eben, was die Klimakrise angeht, viel zu wenig gehandelt. Ja, also es wirklich schneller gehen muss, wir das nicht irgendwie so aus dem Bauch heraus fordern, weil wir es gerne schneller hätten, sondern weil wir auf die größte humanitäre, wie ökologische, wie auch wirtschaftliche Krise zusteuern, die Menschheit irgendwie je gesehen hat. Und ein bisschen Klimaschutz reicht da eben nicht. Das versuchen wir natürlich gerade massiv auch klarzumachen. Da sind wir eben auch nicht alleine. Also es sind ja auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das quasi seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder betonen, dass unser Wohlstand irgendwie auf einem Wirtschaftsmodell aufbaut, was immer mehr und immer mehr produziert. Und wenn es das dann plötzlich einmal nicht kann, dann quasi in sich zusammenbricht. Das ist eben nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig. Und das ist schwierig, das gerade zu platzieren. Wir sehen natürlich auch, dass natürlich jetzt auch wirklich gerade nochmal in diesen Tagen die Corona-Pandemie auch ein Stück weit quasi mehr Aufmerksamkeit verdient, weil es das ist, was die Lebensexistenzen jetzt hier und heute bedroht. Aber gleichzeitig darf das halt keine Ausrede sein, um nicht über Klimaschutz zu sprechen. Und vor allem sehen wir auch eben in den Antworten auf die Corona-Pandemie, dass es da an vielen Stellen eben gegen den Klimaschutz geht und eben ja, zum Beispiel fossile Industrien gefestigt werden.
Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Thema der menschlichen Wahrnehmung zu tun. Ne? Das ist mir so ein paar Mal durch den Kopf gegangen in diesem Jahr, dass man Krisen, die so akut sind, die nimmt man sehr stark wahr und alles das, was man so ein bisschen noch nach hinten schieben kann, wie den Klimabereich, das verdrängt man vielleicht auch ein Stück weit. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Wie wird es für dich persönlich weitergehen? Also was sind so deine Wünsche für Fridays for Future, aber auch für dich im beruflichen Leben, für die Energiewende, wenn du, sage ich jetzt mal, die berühmten drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Puh, ich hoffe mir natürlich, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung im nächsten Jahr in der Stärke zurückkommt, wie sie es eben im Jahr 2019 gezeigt hat und noch weiter darüber hinaus. Ich hoffe, dass wir das Thema wieder massiv in den Medien auch vertreten bekommen. Also wir sehen ja durchaus auch über das vergangene Jahr jetzt, dass das nicht komplett verschwunden ist. Was ich selber empfinde, ist als irgendwie sehr, sehr große Bereicherung, Teil dieser Bewegung zu sein, so unfassbar viele tolle Menschen kennenlernen zu dürfen in der Zeit und ja, wahnsinnige Erfahrungen zu machen. Und für mich ganz persönlich hoffe ich natürlich auch, dass ich es schaffe, neben dem ganzen Aktivismus weiter brav mein Studium irgendwie zu verfolgen. Das ist dann doch derweil manchmal ein bisschen schwierig, da so die Balance zu halten, weil der Aktivismus natürlich einerseits sehr fordernd ist, aber eben auch sehr belohnt ist. Also man schafft es da sehr, sehr schnell, sehr unfassbare Dinge zu bewegen, wie irgendwie riesengroße Demonstrationen zu organisieren oder auf irgendwelchen Konferenzen sprechen zu dürfen. Ich blicke auf ein Jahr 2021, was auf jeden Fall sehr, sehr massiv entscheidend sein wird für die deutsche Politik, wo es hingeht. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr einen Ruck durch alle Parteien erleben. Es müssen eben alle demokratischen Kräfte da am selben Strang ziehen und die Klimakrise als Krise anerkennen. Das erhoffe ich mir für das nächste Jahr.
Sehr schöne Schlussworte. Es ist definitiv ein entscheidendes Jahr. Das sehen wir genauso. Wir werden die Bundestagswahl im Vorfeld auch mit so einigen Maßnahmen begleiten, weil wir auch denken, dass es wirklich einschneidend ist und dass da Weichen gestellt werden. Für dich persönlich wünsche ich mir, dass du den Balanceakt zwischen Studium und Aktivismus gut hinbekommst. Ich denke, das sind beides zwei sehr reizvolle Bereiche und keinen von beiden möchte man gerne aufgeben. Also insofern toi 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 dafür. Ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende, ausschussreiche und sehr angenehme Gespräch mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, natürlich gesund bleiben und trotz und alledem alles Gute für 2021.
Ja, vielen Dank. Das kann ich natürlich alles nur zurückgeben. Ich glaube, gesund bleiben ist gerade auf jeden Fall das Wichtigste in dieser Zeit.
Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.